Auch von mir an dieser Stelle nochmal einen schönen guten Morgen an diesem schönen sonnigen Sonntag. Ja, ich erlaube mir einen Satz zu meiner Situation zu sagen. Voriges Jahr hatte ich ja in der Schule im evangelischen Schulzentrum begonnen, mit einer halben Stelle als Lehrer zu arbeiten. Und ich freue mich, das in diesem Schuljahr fortsetzen zu können. Bin also praktisch jetzt in mein zweites Jahr in meiner Lehrertätigkeit als Religionslehrer gestartet, habe im vorigen Jahr hauptsächlich 6. Klassen gehabt. In diesem Jahr lerne ich die 5. Klassen alle lernen. Ja, das ist natürlich eine Herausforderung, das, was man so im Kopf hat, herunterzubrechen für Schüler der 5. Klasse. Ich tue es gerne und ich freue mich auch zu erleben, dass es in diesem Jahr besser geht als im ersten Jahr. Ja, also man wächst in diese Aufgabe hinein. Schön. Danke für alle, die immer mit an mich denken oder ab und an mich gedacht haben und für mich gebetet haben oder vielleicht auch sonst in irgendeiner Weise als Eltern oder als Teilnehmer der Kontaktgruppe mit im Schulzentrum engagiert sind. Ja, manchmal treffe ich da jemanden von euch. Schön. Vielen Dank dafür. Ich habe gesehen, draußen hängt an der Pinnwand bei euch eine Einladung nach Burgstädt nächsten Freitag und Samstag, 20. und 21. September. Wir haben als Allianzgemeinde in Burgstädt Christoph Rädel eingeladen. Er ist Professor an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und er spricht über das Thema Gender Mainstreaming. Also es geht praktisch um das Thema die Geschlechter. Gibt es nun Unterschiede zwischen Männern und Frauen und wie wird das in der Gesellschaft gesehen und wie verhalten wir uns als Christen dazu, was sehen wir aus der Bibel? Also ein ganz aktuelles gesellschaftliches Thema. Die Einladung dazu hängt bei euch an der Pinnwand, schaut drauf und wäre schön, wenn manch einer die Zeit und die Möglichkeit finden würde, mit dabei zu sein zu diesem aktuellen Thema. Ja, nun zum Bibelwort für heute. Ich bin in letzter Zeit wieder stärker auf die Evangelien gestoßen, auf die Berichte, auf die Geschichten um Jesus. Ja, Geschichten sind ja etwas ganz Wichtiges. Von Geschichten her leben wir Geschichten, erzählen wir für unsere Kinder, brauchen wir Geschichten. Geschichten geben Halt im Leben. Ja, in Lebenskrisen erinnert man sich an Geschichten. Ja, manch einer vielleicht auch an Märchen. Wir als Christen natürlich, wir haben unsere Geschichten aus der Bibel. Menschen können nicht ohne Geschichten leben. Ja, wir brauchen Geschichten, sie geben unserem Leben Halt. Und ich bin deshalb wieder in den Evangelien gelandet mit meinen Predigten und möchte heute mit euch über eine Heilungsgeschichte nachdenken. Matthäus Evangelium Kapitel 8 ab Vers 5. Ja, in einer Phase, Jesus ist in einer Phase, wo er bewundert wird, wo er bestaunt wird. Leute freuen sich über ihn. Ja, er hat einen großen Tross Leute um sich. Es hat sich noch nicht so die Feindschaft herauskristallisiert, die dann später kommen würde. Ja, es ist noch einer frühen Phase von Jesus. Der Herr hat die bekannte Bergpredigt gehalten. Er steigt vom Berg herab, ist im Norden Israels am See Genezareth unterwegs. Es fällt ein Ortsname Kapernaum. In diesem kleinen Ort hat sich der Herr oft aufgehalten. Das heißt einmal, er wohnte dort und ist eben in diesen Ort Kapernaum hinein unterwegs. Und tritt ihm entgegen ein Offizier vom Militär. Ja, und ich lese zunächst einmal diese Geschichte, Matthäus 8, ab Vers 5. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt und zu meinem Knecht, tu dies und er tut es. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Da tritt ein Hauptmann an den Herrn heran. Wir würden heute sagen, ein Offizier. Sicher kein Jude, wie man auch aus dem späteren Verlauf der Geschichte entnehmen kann. Juden waren selten beim Militär. Könnte irgendjemand aus einem umliegenden Land, vielleicht aus Idumea, aus dem Süden, was südlich an Judäa rangrenzte, gewesen sein, muss auch kein römischer Mann gewesen sein. Eben ein Offizier beim Militär und wenn man das Wort Centurion ganz wörtlich nimmt, einer, der ungefähr 100 Leute unter sich hatte. Also jetzt auch kein so ganz hohes Tier, kein General, ja, eben ein Offizier. Und es ist interessant zu sehen, wie er an Jesus herantritt. Da heißt es, er bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Also beim Militär, jedenfalls ich nehme das so an, da kennt man nicht sonderlich viel Gefühle und sonderlich viel Mitleid. Ja, und deshalb verwundert das doch. Ja, ein Offizier tritt an Jesus heran. Und es geht eigentlich auch gar nicht um das Problem, das er selber hat, sondern es geht um das Problem seines Burschen, seines Knechtes, seines Dieners. Ja, und er sagt auch gar nicht, Jesus, du musst mitkommen und den gesund machen. Du kannst doch solche Sachen, mach mal was. Sondern er beschreibt die Situation. Er liegt krank zu Hause, gelähmt zu Hause und wird schrecklich gequält. Also ein Offizier, der Mitleid hat mit seinem Burschen. Ja, also das hätte ich gar nicht so erwartet von einem Offizier. Ja, da stirbt halt einer. Das war damals öfter, dass jemand eben nicht alt wurde. Ja, aber dieser Mann hat Mitleid mit seinem Diener. Warum? Vielleicht war es ein Diener, den er viele Jahre hatte, der alle möglichen Einzelheiten wusste und der ihm deshalb so wichtig war. Aber es steht nicht da, es wird nicht genauer beschrieben. Ja, er hat Mitleid mit diesem Mann. Also eine bewegende Geschichte hier. Und wir müssen uns auch ansehen, wie er Jesus Christus anspricht. Er sagt zu ihm, Herr. Das klingt für uns Deutsche ganz lapal, normal. Ja, wir kennen die Herr als Anrede. Also da ist jemand, der Herr Müller oder die Frau Schulze. Nichts Besonderes. Ja, man muss keine hohe Stellung haben, um mit Herr Müller angesprochen zu werden. Aber das war damals anders. Da war das nicht einfach eine Anrede, wie wir das heute kennen im Zusammenspiel mit dem Familiennamen, sondern die Anrede Herr. Das war ein Titel. Herr im griechischen Kyrios, so nannte man in Rom den Kaiser. Oder auch sonst hochgestellte Personen. Aber das war kein alltäglicher Ausdruck für jemanden. Wir erfahren von diesem Hauptmann, dass er das jüdische Volk, die jüdische Nation liebte. Ja, das merkt man aus dem Parallelbericht aus dem Lukasevangelium. Und es kann sein, dass er auch die Schriften, die heiligen Schriften der Juden kannte, also das Alte Testament, und weil Griechisch die Weltsprache war, vermutlich in griechischer Übersetzung. Es ist denkbar, er kannte das Alte Testament in griechischer Übersetzung, und Herr ist dort Jahwe, der Gott Israels. Also ein Mann, der selber Rang und Namen hat, spricht Jesus mit diesem hohen Titel an, in dem der geübte Hörer schon beinahe den Namen Gottes, Jahwe, hört. Das hat der Hauptmann hier vermutlich so nicht gemeint, aber der kundige Leser merkt, wie hoch dieser Offizier den Herrn Jesus anbindet, welche hohe Meinung er von ihm hat, indem er ihn so anspricht. Ja, Herr, mein Diener liegt zu Hause und wird furchtbar gequält. Also er redet Jesus in einer hohen Form an. Er selber kümmert sich um ein Problem, das sein Diener hat. Ja, und er erwartet vom Herrn, dass er ihm hilft. Er hat Mitleid mit seinem Diener, er kümmert sich um das Problem seines Dieners und er spricht ihn in diesem hohen, mit diesem hohen Titel an. Eine Situation, aus der wir viel lernen können. Schon für unser Gebetsleben, ja, wir beten auch zum Herrn, er ist nicht leibhaftig hier, wir können ihn nicht leibhaftig ansprechen, wir beten zu ihm. Und hier lernen wir ein paar Sachen, wie wir beten können. Ja. Das erste Thema ist die Anrede. Ja, dieser Offizier, so erfahren wir, wählt eine sehr ausgewählte Anrede. Herr, das für einen jüdischen Hörer schon fast an Gott, an Jahwe erinnert. Ja, er wählt eine sehr hohe Anrede. Ja, die Anrede gehört auch für uns mit zum Gebet. Wir sprechen Gott an. Herr Jesus, unser Vater im Himmel, du allmächtiger Gott, gibt viele Möglichkeiten. Ja, und es lohnt sich, über die Möglichkeiten nachzudenken, den Herrn anzusprechen. Ja, zweitens, er hat Mitgefühl. Er sieht jemanden leiden. Und das ist auch für uns immer wieder wichtig, Mitgefühl zu haben. Mitgefühl zu haben, jemanden zu sehen in seiner Not. Jemanden in seiner Not zu sehen, das passiert manchmal, wenn man mal länger mit jemandem zu tun hat. Ja, da hat man mit einem Behinderten zu tun und merkt dann, nachdem man öfter mit ihm zu tun hat, merkt man erstmal, mit welchen Handicaps vielleicht ein sehbehinderter Mensch zu kämpfen hat. Das kennt man nur oberflächlich, aber wenn man mal mit ihm länger zu tun hat, lernt man da viel mehr kennen. Oder man ist bei Geschwistern aus der Gemeinde mal zum Kaffee eingeladen und sitzt Sonntagnachmittag zusammen und kommt ins Gespräch, hat etwas mehr Zeit zum Reden und merkt dann auf einmal, welche Last jemand trägt, mit dem ich sonntags hier irgendwo in der Reihe sitze. Ja, und wir sagen, hallo, guten Tag, kurzen Smalltalk. Dann gehen wir aber auch schon wieder auseinander. Aber da, wo wir mal sonntags beim Kaffee zusammensitzen, merkt man auf einmal, oh Mann, was da manch einer für Last in seinem Leben trägt. Ja, und das mitzunehmen, das nicht einfach abzuschütteln. Ja, das ist eben wichtig. Das gehört zu unserem Christsein dazu und aus diesem Betroffensein heraus, aus diesem Mitgefühl heraus, ja, können wir zum Herrn beten. Und wir werden hier auch ermutigt, dass der Herr erhört, wenn wir mit diesem Mitgefühl beten. Und schließlich auch, was auch dazu gehört, an andere zu denken. Es gibt im Gebetsleben oder es gibt im Privatleben immer so viel, das schwimmt auf der Oberfläche. So viel, was auf der Oberfläche schwimmt. Ja, auch wenn wir privat uns niederknien zum Beten, dann gibt es so vieles, was mir durch den Kopf geht. Der Arzttermin nächste Woche und die Situation in der Firma und die eigenen Kinder und dies und das. Aber vor den Herrn auch die Not des anderen zu bringen, das gehört eben auch mit dazu. Die Not des anderen zu sehen, mitzunehmen und vor Gott zu bringen. Also auch das ist ein Bestandteil im Leben von uns Christen. Gehört mit dazu. Das lernen wir hier von dieser Geschichte. Und dieser Mann kommt gar nicht und sagt, Jesus, du musst kommen und den gesund machen, sondern er klagt die Not. Und die Antwort des Herrn, die ist sehr kurz gefasst, sehr kurz und sehr klar. Auch das hat uns viel zu sagen, ja. Ich komme und werde ihn gesund machen. Also ganz kurz, ganz klar, kurz, klar, sofort. Der Herr reagiert spontan. Ich komme, geht jetzt gleich los, mach ihn gesund. Interessant, ne? Im Alltag, im Familienalltag, wie gestern Samstag. Ne? Samstag, wir sind zu Hause, die Kinder nicht in der Schule, ich zu Hause, meine Frau zu Hause. Wir werkeln zu Hause rum, jeder hat irgendwie zu tun, zu putzen und dies und jenes in Ordnung zu bringen. Also alles, was man wochentags nicht geschafft hat, ja, muss samstags laufen. Und so kann das ein ganz schön vollgepackter Tag sein. Und wie oft heißt es, Fadi, kannst du mal? Also jemand von den Kindern, ja, gerade das Konto eröffnet und muss eine Überweisung machen. Und wie geht das? Fadi, kannst du mir mal helfen? Ich muss mich mal damit beschäftigen, wie ich jetzt das Geld überwiesen kriege, ja. Und bei Jesus, da kommt jemand und sagt, mein Diener liegt krank zu Hause. Und er sagt, ich komme, geht los. Also auch für unseren Alltag lernt man aus so einer Geschichte. Ja, bei Jesus, da war das immer gleich. Ja, vielleicht nicht immer zugegeben, ja. Aber da war das gleich, geht gleich los. Ja, auch etwas, was uns im Leben begegnet, da kommt jemand, manchmal nervt's ja auch. Und es ist so oft wichtig, machen wir gleich. Ja, ich komme, geht gleich los. Ja, und selbst wenn's wirklich nicht gleich gibt, die Dinge gibt's ja auch, kann ich dir machen, geht heute wirklich nicht, musst du bis morgen warten. Der Herr gibt eine klare Auskunft. Ich komme, mach ihn gesund. Ja, dann eben sagen, okay, schaffe ich heute nicht, aber morgen Nachmittag um 5 Uhr bin ich bei dir, machen wir das. Ja, der Hauptmann wusste, woran er war. Und vermutlich hat er den Hauptmann jetzt etwas in die Bredouille gebracht. Und ich kann mir vorstellen, der Herr hat gesagt, ich komme, mach ihn gesund, und hat dabei ein bisschen geschmunzelt. Wisst ihr warum? Ein jüdischer Mann ging eigentlich nicht so ohne weiteres in das Haus eines heidnischen Mannes. Das war eigentlich nicht üblich. Und dieser Offizier kannte die Sitten des Volkes und hat gewusst, dass wird so einfach nicht funktionieren. Eigentlich kommt er nicht zu mir und wenn der jüdische Mann in mein Haus kommt, dann werden so und so viel rundherum stehen und irgendwas zu meckern haben. Ja? Und so kann ich mir vorstellen, dass dieser Hauptmann jetzt selber etwas von einem Fuß auf den anderen trat. Es war ein Mann, der die Sitten und die Gepflogenheiten seiner Zeit respektierte. Auch etwas, was man von diesem Mann lernen kann. Er setzte sich nicht einfach drüber weg, über Dinge, die nun eben Sitte waren. Ja, und da wehrt er ab, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Ja, der Hauptmann aber antwortete, Herr, wieder diese Anrede, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Die Demut dieses Mannes, sich auch einfügen in eine Kultur, ein jüdischer Mann kommt nicht einfach in mein heidnisches Haus. Ja, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Bei Lukas heißt es, dass die Juden für diesen Mann ein Wort einlegen, für diesen Offizier und sagen, er liebt unsere Nation, also er kennt unsere Gebräuche und wir wissen von ihm, die respektiert er hat uns gern und er hat für uns die Synagoge gebaut. Und nun hätte dieser Offizier auch ohne weiteres denken können, also passt mal auf, Leute, ich habe viel für euch getan, ich habe die Synagoge gebaut, also dass du jetzt mal meinen Burschen gesund machst und zu mir nach Hause kommst, dürfte wohl nicht zu viel verlangt sein. Macht er aber nicht. Ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Sprich nur ein Wort. Ja. Und dieser Offizier kennt natürlich die Spielregeln beim Militär. Er sagt, ich sage zu einem Soldaten, geh dorthin oder geh dahin, macht er. Er schlussfolgert von seiner Wirklichkeit vom Militär, ja, ich sage zu jemandem, tu dies und mach das und tu jenes, macht er das. Von seiner Wirklichkeit schlussfolgert er auf Gottes Wirklichkeit. Wenn das bei uns Menschen schon so funktioniert, das Wort reicht und der Mann läuft los, dann kann das Gott genauso machen, das Wort reicht und mein Bursche wird gesund. Er schlussfolgert also von dem, was er vom Militär her kennt, auf die Allmacht Gottes. Jesus muss nicht in mein Haus kommen, es reicht, wenn er aus der Entfernung ein Wort sagt. Und noch etwas fällt hier auf, was auch wichtig ist. Sprich nur ein Wort. Ein Wort. Also die Wirksamkeit des Wortes, das einzelne Wort hat Kraft. Sprich nur ein Wort. Du musst gar nicht hierher kommen. Es reicht, wenn du etwas sagst. Also er traut Jesus das göttliche Wort zu. Das einzelne Wort hat in der Bibel Gewicht. Wir sind im Grunde genommen hier beim Schöpfungsbericht. Ja, da heißt es am Anfang, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Also Gott hat nicht das Licht in der Werkstatt gehandwerkert. So hätte ich das gedacht, aber beim Nachdenken hier drüber fiel mir das nochmal auf. Also Gott hat gesprochen und es wurde so. Und dieser Offizier, der ja nun gewohnt ist, mit Waffen umzugehen, im Notfall mit brachialer Gewalt etwas durchzusetzen, dieser Offizier versteht etwas von der Macht des Wortes Gottes. Sprich nur ein Wort. Und das wieder gibt einen Einblick, welche Meinung er von Jesus hat. Also Jesus ist vielleicht ein Prophet, der ein göttliches Wort spricht und es reicht. Oder Jesus ist selber Gott. Yahweh, wie damals bei der Schöpfung, es werde Licht und es wurde Licht. Ja, und er redet aus der Entfernung ein Wort und er wird gesund. Die Bedeutung des göttlichen Wortes wird hier herausgehoben, wird hier dargestellt. Sprich nur ein Wort. Ja, und das ist auch für uns wichtig, ein Wort von Jesus würde genügen, immer wieder auch dem göttlichen Wort, dem biblischen Wort Bedeutung zu geben. Ja, wir können zum Beispiel, das ist bei uns eher etwas untergegangen, auch mit den Psalmen, mit Bibelworten beten. Ja, das sind Worte, die es Gott selbst gesprochen hat und die er selbst gern wieder aus unserem Mund hört. Ja, das biblische Wort, wir legen es hier in der Verkündigung aus, wir sprechen in der Bibelstunde darüber, wir lesen es in der Familie. Ja, das gehört dazu, das biblische, das göttliche Wort. Ja, Und im Unterricht mache ich auch immer die Erfahrung, wie wichtig das ist, Geschichten nicht einfach nur nachzuerzählen, sondern die Kinder ihre Nase reinstecken zu lassen. Wir lesen das richtig im Bibeltext. Wir lesen das richtig im Bibeltext. Oder auch das biblische Wort am Bett eines Kranken. Hier geht es ja auch darum, dass jemand schwer krank ist. Das biblische Wort am Bett eines Kranken. Und ich denke oft auch sogar das biblische Wort, ohne es auszulegen. Also ich als Verkündiger gehöre ja zu den Leuten, die immer denken, sie müssen noch was dazu sagen. Was gar nicht so richtig sein muss. Ja, das biblische Wort vorzulesen. Ja, das hat Kraft, das verändert. Das bringt auch wieder in die richtige Spur. Es passiert oft, man hängt in seinen eigenen Gedanken, in seinem eigenen Trübsinn fest. Und dann braucht es des biblischen Wortes, dass man seine Nase reinsteckt in das Buch, über irgendeinen Vers vielleicht nur stolpert und merkt, ja, das bringt mich jetzt wieder in die richtige Spur. Ich komme jetzt raus aus meinem alten Gedankensumpf. Das macht das biblische Wort. Sprich nur ein Wort. Und ich setze wieder ein in Vers 10. Jesus ist erstaunt. Es gibt Stellen, da ist Jesus erstaunt im Sinn von traurig. Und hier erstaunt im Sinn von begeistert. Ja, da heißt es, als aber Jesus es hörte, wunderte er sich. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Das Stichwort in dieser Geschichte ist Glauben. Das Stichwort in dieser Geschichte ist Glauben, ja. Dass jemand glaubt, dem Herrn zutraut, er kann den Burschen gesund machen, das setzt den Herrn in Bewegung. Das wichtige Stichwort ist Glauben. Jesus führt hier ein, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also Achtung Leute, jetzt kommt was ganz Wichtiges. Bei keinem in Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Der Glaube dieses Mannes, wie hat er sich niedergeschlagen? Erstens, er hat eine ausgewählte Anrede genommen. Herr. Zweitens, Glaube bedeutete für ihn, ich denke an die Not meines Burschen. Drittens, Glaube bedeutete Demut. Ja, also der muss nicht in mein Haus kommen, der kann aus der Entfernung ein Wort reden. Ich fange nicht an, diesem Mann gegenüber was vorzurechnen, was ich alles Gutes getan habe, das lassen wir alles unter den Tisch fallen, davon reden wir nicht. Also eine sehr demütige Haltung, die dieser Offizier einnimmt. Also Glauben, er sieht die Not des anderen, er spricht den Herrn in ausgewählter Form an, er ist demütig. Wir merken, Glauben ist ein großer Begriff, unter dem sich vieles verbirgt. Und vor allen Dingen der Glaube setzt diesen Offizier in Bewegung. Er geht hin zu Jesus. Das ist etwas, was mir in letzter Zeit oft aufgefallen ist. Der Glauben, der setzt in Bewegung. Er sorgt dafür, dass ein Mensch in Bewegung kommt, etwas tut, sich überlegt, was er tut. Ja, Glaube hat oft auch mit überlegtem Tun zu tun. Ja, dass jemand das Richtige tut. Gibt auch einen toten Aktionismus. Dass jemand den Blick hat für das, was wichtig ist, das Richtige tut und die richtigen Dinge in Bewegung setzt. Der Glaube setzt in Bewegung. Und dann nimmt die Geschichte noch einen sehr nachdenklichen Verlauf bei diesem Nachwort von Jesus. Bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und ab Vers 11, ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Ja, Jesus erinnert an das Himmelreich. Man kann auch plump sagen, Jesus erinnert an den Himmel. Dort wird ein großes Fest gefeiert. Und er sagt, viele werden kommen von Osten und Westen. Osten und Westen ist wie rechts und links. Man kann sagen, von überall her, aus der ganzen Welt. Aus der ganzen Welt werden Leute kommen und werden im Himmel mit Jesus und mit Abraham, Isaak und Jakob ein Riesenfest feiern. Tolle Sache, da wollen wir hin. Darauf leben wir zu. Und dann kommt ein wichtiger Nachsatz. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden. Wir sehen hier, wie ein Offizier sich an den Herrn wendet. Hätte ich so nicht erwartet. Wir sehen, wie er Mitgefühl hat. Beim Militär vielleicht auch eher Mangelware. Ja, wir sehen, wie er demütig ist. Der gehört aber nicht zum Volk Israel. Und nirgendwo hat der Herr solchen Glauben gefunden, wie dort bei diesem Mann, so sagt er es. Ja. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen. Wir sehen hier etwas, was ein Drama ist. Es gibt so viele, die sollten eigentlich dort sein, sind es aber nicht. Söhne des Reiches, Sohn, das meist Zugehörigkeit. Also ich gehöre zu diesem Reich. Ich gehöre eigentlich dazu. Aber ich werde hinausgeworfen, ich habe nicht geglaubt. Die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden. Ihnen wird gar nicht ihre Zugehörigkeit aberkannt. Sie sind im Himmelreich einfach nicht dabei. Sie landen in der äußersten Finsternis, sie landen in der Hölle, im Gericht Gottes. Also das heißt, irgendwo dazu zu gehören, das ist nicht das, was rettet. Das kann ein Trugschluss sein. Das ist ein wichtiger Gedanke bis zum heutigen Tag. Ja, zu einer Gemeinde dazu zu gehören, das ist nicht das, was dich in den Himmel bringt. Das kann ein Trugschluss sein. Das entscheidende Wort ist der Glaube. Ja, und so ist diese Geschichte auch eine Geschichte, die uns auch hinterfragt. Ist dein Glaube echt? Und wir haben hier gesehen, was diesen Glauben ausmacht. Er spricht den Herrn an und versteht die hohe Position des Herrn. Herr. Er rechnet nicht vor, was er selber alles Gutes gemacht hat und in die Waagschale werfen könnte. Er sieht die Not seines Burschen, geht gar nicht vordergründig um eine eigene Not. Er rechnet damit, das göttliche Wort hat Kraft. Also der Glaube setzt in Bewegung, der Glaube führt zur Tat, der Glaube führt zum Herrn. Also wenn jemand heute Abend sein Abendbrot isst und die nächste Woche durchdenkt und sagt, nächste Woche muss ich die Elfriede besuchen, die liegt im Krankenhaus, unsere Glaubensschwester, dann merkt man, der Glaube bestimmt deine Arbeitswoche. Der Glaube setzt Termine fest, der Glaube führt dich zu einem bestimmten Tun. Das ist das Merkmal des echten Glaubens. Ja. Und du nimmst deine Bibel mit und liest jemanden vor, du bist selbst drin zu Hause. Du weißt, wovon du sprichst. Ja. Das sind die Zeichen von einem echten Glauben, den der Herr Jesus sucht. Ja. Du bist nicht dabei, deine Taten herzusagen, sondern du verlässt dich auf das, was der Herr tut und in deinem Leben getan hat. Das gehört mit dazu. Interessant ist dieses harte Wort, die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die Hölle. Dieses harte Wort ist interessanterweise eben nicht zu Atheisten gesagt, die davon ausgehen, Gott gibt's nicht, für mich gibt's Gott nicht. Ja, sondern es ist zu Religiösen gesagt. Ihnen gegenüber spricht der Herr, weist der Herr auf diese harte Realität hin. Und schließlich zum Schluss, Vers 13, und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ja, auch gar nicht dir geschehe, was du erbeten hast. Hängt natürlich damit zusammen. Aber dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also wir können mit unserem Glauben die Hand des Herrn in Bewegung setzen. Bei Jakobus heißt es mal, ihr empfangt nichts, weil ihr nicht bittet. Ja. Glauben hat ein reges Gebetsleben. Auch ein Merkmal des Glaubens, ein reges Gebetsleben. Dinge vom Herrn zu erwarten. Ja, ich stelle fest, oft trifft auch ein, was man erwartet. Ja. Ein paar Vorstellungen vor meinem eigenen Auge, vor meinem inneren Auge zu haben. Wo will ich hin? In meinem Leben. Oder auch Vorstellungen zu haben, wo wollen wir hin mit unserer Gemeinde? Ja, so vom inneren Auge Ziele zu haben, gute Ziele zu haben, die zu transportieren, die auch Gott gegenüber immer wieder zu bringen, dort wollen wir hin. Ja, wir wollen, dass sich Leute bekehren. Wir wollen, dass wir wieder Leute taufen können. Ja, und darauf leben wir auch zu, das transportieren wir Gott gegenüber. Ja, und bringen das immer wieder im Gebet und dann gucken wir, was der Herr tut. Ja, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das ist also ein wichtiger Satz, ein sehr schöner Nachsatz. Und dann heißt es, dieser Hauptmann, und dann heißt es von diesem Burschen, der wurde in jener Stunde auch gesund. Es ist exakt passiert, was der Mann geglaubt hat. Ich habe neulich Folgendes erlebt. Ich war im Aufbruch zu einer Weiterbildung für ein paar Tage. Ja. Und es war Dienstag früh. Ich hatte meine 7 Sachen gepackt und greife meine Tasche, will ins Auto steigen. Nur eins fehlte noch, mein Geldkärtchen. Ist in der anderen Hose, renn hin, wo die Hose hängt, greif rein. Nee, die Karte war nicht da. Alle möglichen Hosentaschen durchgeklappert. Wo ist die Karte fürs Girokonto? Weg, nicht gefunden. Na, sofort kommen die Fragen, müssen wir das Konto sperren? Ich konnte mich noch erinnern, wo ich die wirklich zuletzt gehabt habe. Aber naja, was ist unsere Erinnerung schon wert, ja? Konto sperren, nee, warten wir mal. Also jedenfalls, wir haben gebetet, der Herr hat es nicht offenbart, wo die Karte ist. Und dann habe ich gesagt, so stopp, hilft jetzt alles nichts, ich fahre jetzt und die Karte kommt wieder. Also wir haben die Dinge dem Herrn gebracht, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Steige ins Auto, fahr los, konnte die Sache auch ganz gut vergessen. Ja, sowas geht ja mit einem mit. Konnte die Sache auch ganz gut vergessen. Und einen Tag später kam die Nachricht von meiner Frau per WhatsApp, Karte gefunden. Ja, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ja, also muss dann eben ins Auto steigen, losfahren und sagen, tut mir leid, der Herr wird's wissen. Also es ist gut, immer wieder zu erwarten, dass der Herr Dinge tut. Und so bin ich am Schluss angekommen. Ja, was macht den Glauben dieses Hauptmanns aus? Erstens, er ist demütig, hatten wir gesagt. Zweitens, er kennt die Kraft vom Wort Gottes. Ja, wir haben gesehen, er hat eine hohe Meinung von Jesus. Er spricht ihn mit diesem Titel, mit Herr, an. Und wir haben gesehen, er hat den Blick für die Not anderer. Ja, und die Not anderer, die bringt er zum Herrn und der Herr achtet darauf und hat den Mann gesund gemacht. Ja, ein wichtiger Satz, der immer wieder deutlich geworden ist, der Glauben, der führt zur Tat. Lasst uns jetzt noch gemeinsam das Lied Nummer 81 singen. Du bist ein wunderbarer Hirt. Lied Nummer 81.